Sie hören den Kurier.
Heute ist der 15. Juni, also jener Tag, auf den viele Wiener Gastronomen lange gewartet haben. Die Maskenpflicht für die Gäste fällt, die Sperrstunde wird auf 1 Uhr in der Früh verlängert. Ist die Gastro damit über den Berg? Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Nur in Wien. Mein Name ist Christoph Schwarz. Und ab sofort sprechen wir jeden Montag und Donnerstag über die Themen, die die Stadt bewegen. Egal ob Stadtleben, die Wienwahl oder das geplante Fahrverbot in der inneren Stadt, das uns auch heute noch beschäftigen wird. Ab heute gewinnen die Wienerinnen und Wiener ein Stück Normalität zurück. Zumindest in den Gasthäusern und Cafés. Wir haben uns umgehört.
Ich werde weiterhin wachsam sein und auch einen vernünftigen Abstand halten. Aber ich freue mich, dass ich ohne Maske wieder herein kann. Und es ist schön, wieder in Gesichter zu schauen und auch das Lächeln in den Gesichtern zu sehen, nicht in den Augen suchen zu müssen.
Endlich kann man wieder normal sich mit Freunden treffen und normal miteinander sich unterhalten.
Ein bisschen besser atmen kann man wieder.
Ich denke, dass die Sperrstunde halt ein sehr großes Problem ist, weil Leute nach 11 Uhr halt mehr trinken und dann passen sie halt nicht mehr auf.
Ja, ich glaube, es wird einfach einfacher und die Stimmung wird besser werden in der Stadt. Das ist für eine Stadt wie Wien ganz, ganz wichtig, dass das Gefühl wieder da ist. Man kann ungezwungen sich in der Stadt bewegen und das, glaube ich, brauchen alle Gastronominnen und alle Gastronomen in der Stadt und dementsprechend eine sehr, sehr schöne Lockerung.
Herausfordernd war die Zeit nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Gastronomen selbst. Einer, der seinem Ärger Luft gemacht hat, ist Bernd Querfeld, Chef des berühmten Café Landmann. Was folgte, war ein Schlagabtausch mit der Bundesregierung. Meiner Kollegin Julia Schrenk und mir hat Querfeld sein erstes großes Interview nach dem Politstreit gegeben. Herr Querfeld, Sie haben in den vergangenen Tagen und Wochen viel Zuspruch erfahren, aber auch viel Kritik geerntet, nicht zuletzt aus der Politik. Wie lebt sich's denn so als Wutwirt?
Wenn, dann bin ich ein Wutkaffeesieder. Naja, die ersten zwei Tage recht angespannt. Da ist die Luft schon sehr dünn und da geht es ja nicht nur ums Unternehmen, da geht es ja auch um Familie, Freunde, Nachbarschaft, Straße. Ja, also wer wohnt neben uns? Und es geht natürlich auch um 350 Mitarbeiter und deren Familien, die ja dann auch jedes Wort, das man so sagt, auch anders verstehen und aufnehmen. Und gerade beim Thema Kurzarbeit steckt dahinter vielleicht ein bisschen Arbeitslosigkeit. Und da haben wir schon gemerkt, dass es auch einen Aufklärungsbedarf im Unternehmen gab. Aber wie gesagt, die ersten zwei Tage waren sehr anstrengend, weil man als Kaffeesitter ja eigentlich tagtäglich schaut, dass man seine Gäste bestens betreut und nicht mit ihnen dann in ein politisches Gespräch abgleiten muss, wenn sie einen besuchen am nächsten Tag.
Gab es das? Ja, also sicher. Haben Sie auch Gäste angesprochen auf den offenen Streit mit der Bundesregierung?
Ja, sicher. Und da ist es auch. Ja, also es gibt Zuspruch, weil sie sich halt vertreten gefühlt haben. Und es gibt natürlich auch Kritik man kann das nicht so sehen oder ich sehe das anders. Aber das ist in einer Demokratie erlaubt. Ich muss aber sagen, das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, dass die Gäste, die wir haben und die Menschen, die mich ansprechen, kennen mich ja und dadurch war das Feedback für mich eher positiv, wie ich es auch von meinen Kolleginnen und Kollegen oder aus großen Teilen der Wirtschaft bekommen habe. Das hat eigentlich, das war eigentlich das Positive daran. Die Frage ist nur, was es bewirkt und was man will. Und ich glaube, da muss man jetzt so oder so mit der Bundesregierung, mit den Themen an den Strang ziehen. Und ein bisschen, was ist ja passiert, auch für den Tourismus, also vielleicht habe ich was ausgelöst, was positiv ist. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich mich vielleicht aufs Kaffeesieden konzentrieren sollen.
Sie sind einer der erfolgreichsten Gastronomen in Wien. Wie kommt es, dass Sie Geld von der Regierung brauchen? Das Landmann muss ja unter normalen Umständen eine Goldgrube sein.
Ja, das ist unter normalen Umständen auch keine Goldgrube, weil es uns sehr ähnlich, und es gibt so Interviews von Attila Dogo dann aus früheren Zeiten, wie funktionieren so Gastronomiebetriebe, welche Kosten produzieren die und was bleibt über. Und ich habe da einen netten Satz, oder eine nette Passage aus einem Lied von André Heller, weißt du denn nicht, wie brüchig das Eis ist, auf dem wir leben? Also die Rendite für Gastronomie, und das kann man auch nachschlagen in Zahlen des Tourismus, die Renditen liegen bei 5%. Und verschiebt sich irgendetwas, ja, und ich sage jetzt nicht ein Champions-League-Finale, das die Straßen räumt, ja, oder eine Demonstration, also, verschiebt sich langfristig etwas, ja, dann steigen automatisch die Lohnkosten, das passiert jetzt gerade. Warum passiert das? Ja, weniger Frequenz, aber gleich viele Leute. Es gibt keinen halben Koch und es gibt keinen Dreiviertel-Service-Mitarbeiter. Es gibt sie nur ganz, die stellt man hin und dann, ja, da muss man da aufpassen, was passiert. Da sind wir wieder beim Thema. Das Einzige, was wir bis jetzt beantragen konnten und haben und mussten, muss man auch sagen, ist das Thema Kurzarbeit. Da hat man uns auch gebeten, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, egal wie lange die da sind, die mitzunehmen oder anzumelden zur Kurzarbeit. Also alle, die an diesem Stichtag, 13. März war das bei uns gemeldet waren, egal ob die 2 Tage da waren oder 30 Jahre, gingen mit uns in die Kurzarbeit. Und die ist finanziell relativ aufwendig, auch wenn das jetzt plakativ und werbetechnisch ganz gut verkauft wird, aber im Kleingedruckten, das kennt man schon, stecken dann die Details. Manche sind, glaube ich, auch nicht allen, die darüber sprechen, klar. Ja?
Rechnen Sie damit, wenn das jetzt, wenn Sie sagen, dass auch Spitzengastronomen Geld brauchen von der Regierung, um diese Zeit drüber zu kommen, rechnen Sie eigentlich damit, dass es da viele lokale Cafés gibt in Wien, die das nicht überstehen können, so, diese Zeit?
Es gab ein paar, wie sagen, intelligente Kollegen, die gar nicht aufgesperrt haben. Wenn man durch die Straße fährt, sieht man ja geschlossene Lokal- und auch traditionsreiche Cafés sind ja geschlossen. Die haben gesagt, jeder Tag aufsperren kostet mich mehr, als wenn er geschlossen wäre. Und wir sperren erst im September wieder auf. Also gibt es in der Bräunerstraße ein Lokal, das heißt auch so ähnlich. Der Bräunerhof, ja, die haben beschlossen, also sie sperren im Herbst wieder auf, im September. Und sie lassen das, es gibt ein Lokal, das baut gerade seine Küche um und hat beschlossen, wir bauen jetzt Gas um und dann lassen wir auch noch zu über den Sommer. Und das geht natürlich ganz gut, wenn ich die Menschen gekündigt habe. Wenn ich die Mitarbeiter nicht auf meiner Lohnliste habe, dann habe ich noch Mieten, Fixkosten. Das wird dann vielleicht überschaubar sein in diesen Lagen. Und dann geht das schon. Und es ist eigentlich wirtschaftlich vernünftig. Das macht ja jede Saison Hotellerie. Ja? Kein Hotel in einem Skigebiet lässt im April offen. Nach der Saison, weil dort niemand mehr ist. Also eigentlich ist es nicht schlecht und in Summe ist ganz gut, je weniger Angebot ist, also wenn sich ein paar Lokale aus dem Angebot herausnehmen, bleibt für die anderen ein bisschen mehr über. Ich glaube, das funktioniert in kleineren Gemeinden besser. Wien ist ja riesengroß und hat ein riesiges Angebot. Und in Wien fehlen uns halt jetzt sehr viele Reisende, Touristen, Geschäftsleute, Kongressgäste. Und die fehlen am Markt, ja, das kann man sich vorstellen. Es gibt viele, also es gibt ja Restaurants, die immer einen touristischen Anteil haben, und das ist ja positiv, das ist ja nicht negativ. Aber jetzt sind jetzt momentan, glaube ich, zu viele Restaurant-, Café-, Sitzplätze im Angebot.
Man sieht ja, dass die Innenstadt leer ist. Fehlen nur die Touristen oder tut auch die Stadt zu wenig?
Naja, im Nachhinein ist man klüger. Ja? Wir sind alle hochgerüstet und hocherfreut gewesen, wie wir am 15. Mai aufgesperrt haben. Und auch wir haben gesagt, naja, auf die reisenden Touristen, internationalen Geschäftsleute brauchen, Kongressgäste brauchen wir jetzt nicht warten, aber wir wissen ja ungefähr, wie viel unsere Stammgäste sind und die haben uns ja versprochen, sie kommen am ersten Tag wieder. Und mit diesem Optimismus ist die ganze Branche hineingestartet. Dann haben wir noch irgendwie so Bilder gesehen von eröffneten Fastfood-Lokalen, wo die Leute Schlange standen. Ja, vielleicht war es auch ein guter Gag. Ja, also ich habe auch ein Luxus-Textilgeschäft gesehen am ersten Tag, wo die Leute auch Schlange standen in der Wiener Innenstadt. Aber vielleicht war die Tür noch zugesperrt und drinnen hätte es ein paar Taschen geschenkt gegeben. Ich weiß nicht, das war halt ein gutes Marketing-Foto. Der Konsum ist wieder da, Lebensfreude, wie auch immer. Wenn ich rundherum um das Landmann schaue, weiß ich, dass die Institutionen Homeoffice haben. Und viele Gebäude nicht von Arbeitskräften besiedelt sind. Ja, also Uni, Rathaus, Parlament, Regierungsgebäude rundherum, die sind eigentlich ziemlich menschenleer. Bis hin zu Zeitungsredaktionen, gibt es sehr viele im Homeoffice. Ja. Und das sind natürlich Gäste, die in der Innenstadt sind. Und jetzt gibt es ein Phänomen, und da sind wir auch teilweise Nutznießer davon. Wir haben ja Lokale am Stadtrand. Die Menschen, die am Stadtrand oder wohnen, oder die treibt es dann in ihrer Freizeit auch hinaus. Das ist mir auch ein bisschen gewohnt aus den letzten Wochen. Man hat, glaube ich, so viel Wiener und Wienerinnen noch nie im Wienerwald gesehen.
Aber das bedeutet, verschiebt sich da auch der gastronomische Schwerpunkt der Stadt von den inneren Bezirken in die Außenbezirke?
Das hat es aber die letzten 10, 15 Jahre schon getan. Ich würde sagen, das, was ich so beobachte, die so vermeintlichen Vororte der schlechten Bezirke in Wien, da hat sich ja ganz lustige Gastronomie aufgetan, ja, die man zu Fuß und auch mit dem Rad erreichen kann. Ja, und da verändert sich die Stadt. Jetzt bin ich so ein mittelalter Bürger der Stadt und schaue mal ein bisschen, ich habe junge Kinder und schaue nach links und schaue nach rechts und denke mir, die einen sind es gewohnt, nur mit dem Auto in die Arbeit zu fahren. Die anderen gehen zu Fuß oder laufen in die Stadt. Es gibt ja unglaublich, also man kann sich ja fortbewegen, man will, also es verändert sich die Stadt, ob man will oder nicht. Und egal welchen Standpunkt man vertritt, und das ist ja ganz wichtig, dass sich was tut. Und das hat auch letztlich unser Betrieb immer ausgezeichnet, muss ich mal sagen. Wir haben zum Beispiel hier im Landmann ein sehr konservatives Lokal für die einen, aber in Wirklichkeit ist es ein Lokal am Zeitgeist. Natürlich nicht die Stühle und natürlich nicht die Optik, aber vieles, was wir anbieten, ist, glaube ich, immer ein ziemlich trendiges Lokal. Aber auch wir müssen uns an der Nase nehmen und sagen, ist das Angebot, das wir so legen, auch noch zeitgemäß? Und kann ich ein Beispiel sagen, vor 15 Jahren haben wir den Wintergarten gebaut und der wurde vor 15 Jahren, da war das Thema noch irgendwie sehr hoch diskutiert, rauchfrei. Der Wintergarten ist so modern, weil die Stadt Wien das so vorgeschrieben hat, das musste zeitgemäße Architektur sein, und der wurde rauchfrei, weil meine Mutter gesagt hat, in ihren neuen, sehr aufwendigen und teuren Gebäude wird sicher keiner rauchen. Also gut, also haben wir ein auf Wienerisch schieres Gebäude hingestellt für manche, und da durfte man nicht rauchen, also man schließt da irgendwie viele Leute aus. Und mir hat der Mario Blachutter, der vorbeigefahren ist und das gesehen hat, auf die Schulter, ist wirklich stehen geblieben, hat auf die Schulter und gesagt, Bernd, genial, gut gedacht, Zielgruppenveränderung, jüngeres Publikum, stark positioniert. Ja. Und ich habe mir angeschaut, es war intuitiv, ich habe es nicht so gesehen, und hat den Landmann aber einen Ruck gegeben. Anderes Publikum, auch ein Thema, Rauchen, Nichtrauchen, ist auch ein gesellschaftliches. Das hat, und das Gebäude selber und im Freien sitzen doch nicht, also das hat den Landmann einen Ruck gegeben. Und vielleicht ist jetzt auch wieder Zeit, dem Landmann einen Ruck zu geben und sagen, naja, die 30-Jährigen von damals sind jetzt 45, aber jetzt müssen wir uns die 30-Jährigen holen und müssen aber das Publikum von der 25-Jährigen ansprechen.
Können Sie uns verraten, was sind denn so Ihre nächsten Projekte, die dem Ganzen einen Ruck geben sollen nach der Krise?
Also wir haben Angst, wie viele andere Handelstreibende und Kollegen der Innenstadt, dass die Innenstadt im Sommer bei 38 Grad ausstirbt. Das ist auch so. Der Wiener verlässt die Stadt, und wenn der Tourist sie dann am Abend nicht mehr besiedelt, dann fällt uns was. Also müssen wir die Leute in der Stadt halten. Und wir haben beschlossen, unsere 5 Terrassen, die wir in der Innenstadt haben, einem Thema zu geben. 5 Terrassen, ein Sommer, und ab 16 Uhr, und das fängt schon nächste Woche an, gibt es Apero, und wir schauen auch über ein Kulturprogramm. Wir verwandeln die Landmann-Terrasse und die Mozart-Terrasse und die Hofburg-Terrasse und die Crosshills-Terrasse und hoffentlich auch bald die Café-Museum-Terrasse in einen launchigen Bereich. Versuchen noch Themen, die ändern sich auch jeden Tag, muss man sagen, ja, also von zu finden, aber das wird sehr, sehr italophil, weil das ist jetzt ein bisschen Urlaub und Stimmung und Getränke und Apero, also auch diesen vermeintlichen Snack, den man dazu serviert bekommt, also der Snack, den man dazu serviert bekommt. Und mit Live-Acts, da verhandeln wir gerade, machen wir das ein bisschen jünger und schauen, was passiert. Ich meine, wir werden die Welt bewegen, aber vielleicht schaffen wir den einen oder anderen Gast, sagen, oh, das ist aber lustig und trendig. Und wenn die Kellner sich no smoking, no ties, ja, oder no flies, ja, die Sarkose ausziehen und sich die Ärmel aufkrempeln, vielleicht ist das fürs Land dann schon eine sichtbare Veränderung, es ist es sicher. Ja, also es passiert da sicher was. Und wenn dann mal ein DJ auflegt und irgendwie Adriano Celentano Remix auflegt oder so, finde es cool, ich hoffe die Gäste auch, und schauen wir, was passiert. Und wir haben jetzt begonnen, einen Standort zu suchen, im 22. Bezirk haben wir den auch gefunden, mit einem großen Gastgarten, der außer der einer Verwendung oder einer Bespielung eigentlich entgegensehnte, und jetzt in einem Biergarten ein Food Truck, also wir holen uns ganz bewusst Partner, die auch ein Geschäft suchen. Es ist alles sehr jung, aber wir verhandeln heute mit den Food Trucks und holen uns auch Input, weil die haben auch keine Festivals, wo sie sich hinstellen können. Ja. Bis hin zu Street Art Künstlern sind gerade mit ganz tollen Graffiti Menschen, künstlerischen, also nicht jetzt die Hausfassaden beschmierenden, sondern gute Leute in Kontakt und versuchen da eine Bewegung und was anderes und Lustiges am Kagranerplatz in den Napoleon zu machen. Also ab 2 Wochen geht es dort los, im ganzen Sommer und Herbst.
Große Pläne also für die Zeit nach der Corona-Krise. Bevor wir einen Ausblick auf die weiteren Themen wagen, die uns in den nächsten Tagen beschäftigen werden, präsentieren wir euch an dieser Stelle künftig immer die Zahl der Woche. Recherchiert von unserer Redakteurin Stefanie Rachbauer. Sie ist jetzt bei mir im Studio und die Zahl, die lautet diesmal 26.
Genau, denn 26% der Wiener Gymnasiasten haben einen Fünfer auf die Mathe-Matura. Die haben ab jetzt noch genau eine Woche Zeit, um zu lernen. Nächsten Dienstag beginnen nämlich die Kompensationsprüfungen.
Ein Viertel ist in Mathematik also durchgefallen. Das klingt viel.
Ist es auch. Die Wiener Gymnasiasten haben im Bundesländervergleich sehr schlecht abgeschnitten. Ähnlich viele Fünfer gab es nur in Salzburg. Das heißt aber nicht, dass in 26% der Wiener Maturazeugnisse aus dem Gymnasium in Mathe tatsächlich ein Fünfer stehen wird.
Weil es ja noch die Kompensationsprüfungen gibt.
Ja, auch. Und noch wegen etwas anderem. Wegen der Corona-Krise zählt heuer auch die Note im Jahreszeugnis zur Maturanote. Wenn ein Schüler zum Beispiel einen Fünfer auf die schriftliche Prüfung hat und einen Dreier im Jahreszeugnis, dann besteht er. Und zwar mit einem Vierer. Lernen müssen diese Woche also nur die, die im Jahreszeugnis nur ein Genügend haben. Die fallen ohne zusätzliche Prüfung durch. Am Ende könnte die Fünferquote wegen dieses neuen Systems heuer sogar so niedrig sein wie nie.
Stefanie, vielen Dank und wir wünschen allen, die noch lernen müssen, viel Erfolg. Was uns diese Woche sonst noch interessiert, zum Beispiel die innere Stadt. Am Mittwoch wird es spannend im ersten Bezirk. Da könnten sich die Parteien nämlich auf ein Fahrverbot für Autos einigen. Zumindest für all jene, die nicht dort wohnen. Die Idee kommt von der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Auch der türkise Bezirkschef Markus Fiegel hegt schon länger derartige Pläne. Nun soll das Bezirksparlament eine Studie beschließen. Sie soll untersuchen, wie das Fahrverbot genau umgesetzt werden könnte. Denn da sind noch viele Fragen offen. Am strittigsten ist, ab wann das Fahrverbot umgesetzt wird. Und da bröckelt die türkis-grüne Allianz auch schon wieder. Hebein will das Fahrverbot unbedingt noch vor der Wienwahl im Oktober einführen. Der Bezirkschef, der will sich etwas mehr Zeit lassen. Noch seien zu viele Fragen offen, kritisieren Insider aus dem Rathaus. Was etwa mit den Tiefgaragen im ersten Bezirk passiert, oder ganz simpel, ob man denn dann noch die Oma mit dem Auto besuchen darf, wenn sie im ersten Bezirk wohnt. Spannende Nachrichten gibt es auch von einer anderen Grünpolitikerin. Und zwar von der früheren Vizebürgermeisterin Maria Vasilaku. Sie habe gute Chancen, in Leipzig Baubürgermeisterin zu werden, schreibt das Leipziger Volksblatt. Die Entscheidung, die soll spätestens am 8. Juli fallen. Bereits morgen gibt es Neuigkeiten aus dem 6. Bezirk. Da erhält Maria Hilf nämlich einen Regenbogenschutzweg. Es ist der mittlerweile 3. in Wien. Der 1. wurde für den Burgtheater auf die Fahrbahn gepinselt, der 2. in Währing. Den 3. gibt es schon ab morgen an der Kreuzung Gumpendorfer Straße Kaunitzgasse, also direkt vor dem Apollo-Kino. Mitten im Pride-Monat setzt der Bezirk Maria Hilf damit ein dauerhaftes Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung. In Maria Hilf setzen der bekennend homosexuelle Bezirkschef Markus Rummelhardt und die Mehrheit der Bezirksvertretung immer wieder Impulse für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen. So gibt es etwa in der Otto-Bauer-Gasse jedes Jahr ein Regenbogenstraßenfest. Noch heuer musste es wegen Corona entfallen. Das war's von mir. Jetzt kommt noch mein Kollege Dieter Schmähler mit dem Wort des Tages.
Word. WWW, zwei Worte der Woche. Wir beginnen mit A wie Anton oder A wie ausstallieren. Wer kennt das? Jeder glaubt, das kommt vielleicht vom Stall, jemanden aus dem Stall hinaus befördern überhaupt nicht. Es ist italienischen Ursprungs. Ausstallieren, die Deutschen würden sagen, herummosern, herummäkeln, bemängeln, also jemanden ein bisschen Abmachen, aber das ist mit O. Daher bleiben wir bei A wie ausstallieren und das kommt aus dem Italienischen. Einer der besten Erforscher des Wienerischen ist der Peter Wehle gewesen und der hat kabarettistisch vermutet, es wäre das Gegenteil von installieren. Weil installieren heißt etwas einrichten und ausstallieren jemanden ausrichten. Das ist nicht haltbar. Ausstallieren kommt von scaliare aus dem Italienischen und das heißt jemanden schlecht machen. Viele, viele Wiener Worte kommen aus dem Italienischen. Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Einmal hat uns ja sogar Venedig gehört. Da gibt es einen fabelhaften Satz. Es ist fast die Heimhörerfrage von diesem Podcast. Wenn man Spompanadeln mit dem Gspusi macht, kann das zu einem Ballerwatsch führen und vielleicht sogar zu einem Bumperletsch. Wenn Sie es wissen, rühren Sie sich bei uns.
Das war's von uns für heute. Wir hoffen, unser neuer Podcast hat euch gefallen und freuen uns über euer Feedback. Abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir hören einander am Donnerstag. Bis dahin, genießen Sie Wien.